Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Wer mit vier kleinen Kindern über mehrere Jahre in Zelt und Campingwagen auf seinem eigenen Hof lebt, um die Voraussetzungen zu schaffen, hier ökologisch zu wirtschaften, der ist entweder verrückt oder ein Überzeugungstäter. Matthias Mehrholz ist, so wenig wie seine Frau Gabi, mit der er zusammen den Schniedershof am Niederrhein ökologisch bewirtschaftet, keineswegs verrückt. Aber von ungebrochener Leidenschaft für eine Landwirtschaft, die für Mensch und Tier und Pflanzen und Erde und Luft auf Gift und höheren Ertrag verzichtet. Mit der Bereitschaft, das ganze eigene Leben in den Dienst dieses Zieles zu setzen. Die Sendung Menschen im Domradio ist immer auf der Suche nach Menschen, die ihre Ideale nicht nur haben, sondern leben. Deswegen ist das Domradio heute zu Gast auf dem Schniedershof am Niederrhein bei Matthias Mehrholz. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen, Matthias Mehrholz, in der Sendung. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen im Domradio, heute zu Gast auf dem Schniedershof bei Matthias Mehrholz. Matthias Mehrholz, unsere Gäste stellen sich immer selber vor, deswegen bitte, Alter?
56.
Beruf?
Biobauer, Biogärtner, Biohändler, gelernt habe ich Kfz-Mechaniker, ich habe gelernt Gärtner zu Hause, bin seit meiner Kindheit in der Gärtnerei groß geworden, fühle mich als Gärtner.
Berufung?
Bio-Landwirtschaft.
Von meinem Vater habe ich
Gärtnern gelernt, zu lernen, dass man ein ausgeglichenes Leben führen kann.
Ohne meine Mutter
wäre ich gar nicht hier.
Als Kind war unser Gärtnereibetrieb für mich
eine lebendige Quelle für viele Erlebnisse, immer etwas los.
Viele, um genau zu sein, 5 Geschwister zu haben, war für mich
auch manchmal ganz schön anstrengend.
Die neue Gärtnerei wollte mein Bruder, nachdem er sie erst übernommen hatte, nicht mehr fortführen, weil?
Das ist jetzt ja nicht so ganz leicht. Es gab Streit.
Ich bin in die Gärtnerei eingestiegen, weil?
Es nötig war, es sehr nötig war und weil es mir extrem gut zu Pass kam. Ich war in einem Beruf in einer Autowerkstatt und das war einfach nicht mehr schön. Ich wollte nicht mehr Lebtag Autos reparieren. Ich wollte was Lebendiges tun, an der lebendigen Erde arbeiten.
Als ich das erste Mal mit ökologischem Landbau in Berührung kam, war das?
Mein Schlüsselerlebnis. Es war so gigantisch, das hat mein Leben umgekrempelt.
Mein Bruder, meine Familie konnten damit gar nichts anfangen und trotzdem?
Man braucht Tatkraft und ich habe heute noch das, mein Vater war zu der Zeit entweder schon sehr krank oder auch schon verstorben und mit meiner Mutter kann ich doch heute noch nicht wirklich drüber reden, aber sie hat mich akzeptiert und sie hat mir es gelassen, sagen wir mal so.
Mit dem Familienbetrieb Insolvenz anmelden, das ist?
Ja, nun ist das jetzt schon ganz lange her. Und man erinnert sich natürlich nur noch an Fragmenten an diesen Sachen. Und ich war 19, 20, 22. Aber es ist schon extrem schwer, wenn immer alles total sparsam, total in einem schlechten Gewissen stattfindet. Das ist ganz schwer, ja.
Einen Ökohof konnten wir nur mit einem Förderverein gründen, weil?
Nun, dann wurde uns klar, wenn man etwas für die Gemeinschaft tut und Biolandwirtschaft ist für die Gemeinschaft, natürlich ist es auch mein Ziel, aber es ist für die Gemeinschaft, dann ist es wichtig, dass andere Menschen partizipieren, teilhaben, dass man sie mit ins Boot nimmt.
Wer in diesem Förderverein ist, will?
Manchmal versteht man es nicht, aber man möchte das Gute, dass sich was verändert zum Guten, das möchte man.
Wir haben mit 4 kleinen Kindern einige Jahre auf dem Hof gecampt, weil?
Ja, weil es keinen anderen Wohnraum gab und wir kein Geld hatten. Wir hatten ja schon die Insolvenz erwähnt. Wir haben mit der Umstellung kein Geld verdient. Alles, was verdient wurde über den Betrieb, dann wohnt man so, wie es eben geht.
Wir konnten dann den Hof umstellen und immerhin zu sechst davon leben, weil?
Weil alles wunderbar sich gefügt hat und weil wir das Essen da hatten und man isst eben das, was da ist. Das wissen die Menschen, die einen Garten haben. Das geht dann auf einmal. Das war schwierig, aber interessant.
Heute besteht unsere Haupteinnahmequelle gar nicht mehr in der Landwirtschaft, sondern in Biokisten, weil?
Unsere Biokisten, das ist jetzt entstanden, weil das Problem ist, wenn man etwas anbaut, wenn man etwas erzeugt, braucht man Menschen, die es möchten, die mir dann, die einem auch den gerechten Preis dafür geben, ob man Schuhe herstellt oder andere Dinge. Und uns war es wichtig, dass man dann Menschen findet, die möchten wirklich diese Produkte kaufen. Und da muss man sich auf den Weg machen und vermarkten. Und die Biokiste kommt direkt ins Haus, das ist so etwas.
Ich war bereit, mit so harter Arbeit mein Geld zu verdienen, weil?
Weil man das Ideal hat, wenn man das versteht, was damit, was in Beziehung steht damit. Ideale können einen auch völlig in die Irre führen. Das ist, muss man eben schauen. Und jedem sind die auch ganz individuell, die Ideale. Aber wenn man versteht, dass man da etwas bewegen kann als Mensch, dann kann einen das extrem befeuern.
Wenn ich wüsste, heute ist definitiv der letzte Tag in meinem Leben, dann?
Heute der letzte Tag. Ich wüsste jetzt nichts anderes zu machen. Also ich würde meine Arbeit machen und das ist gut. Ich würde vielleicht mich von meinen Kindern und meiner Frau noch verabschieden.
Gott ist?
Gott ist gut, Gott ist allmächtig und Gott ist fürsorglich.
Mehr zu all diesen Themen jetzt in dieser Sendung Menschen vom Schniedershof am Niederrhein. Die Sendung Menschen heute vom Schniedershof am Niederrhein, zu Gast bei Matthias Meerholz. Matthias Meerholz, wir stehen im Herzen des Betriebes, das heißt wir sitzen im Moment, aber wir sind überhaupt nicht auf dem Hof, sondern wo sind wir?
In unserem neuen Biokistenbetrieb, so nennen wir diesen Betrieb hier. Wir sind in der glücklichen Lage, nach ganz, ganz vielen Jahren, dass wir Geld verdienen konnten mit unserem Bioanbau bzw. unserer Vermarktung. Und das ist zu danken ganz vielen unseren Kunden, die die weitaus höheren Preise bezahlt haben für die Nahrungsmittel. Und wir sind jetzt hier in dem Betrieb, den wir haben aufgebaut, umgebaut und sehr schöne große Räume haben, die allen Leuten gefallen, wo wir unsere Biokisten verpacken.
Ich muss einmal nachfragen, was heißt so weitaus höheren Preisen? Also mehr als die Lebensmittel wert sind oder was heißt das so weitaus höheren Preisen?
Das, was ein Preis wert ist, das ist ja eine Empfindungssache. Der Mensch kann sich ja bei einem Preis fast immer nur orientieren. Kein Mensch weiß, was ein Schrank, ein Autoreifen oder wirklich kostet. Also vergleicht man Preise. Und wenn man auf Lebensmittel geht, ist es meistens nicht mehr durchsichtig. Wenn man selber mal im Salat im Garten angebaut hat, dann hat er einen höheren Wert als den, den man kauft. Und wir müssen eben schauen, dass Menschen akzeptieren, dass sie gesunde Nahrungsmittel für etwas höheren Preis haben wollen.
Das haben Ihre Kunden, sonst säßen wir jetzt nicht hier. Wie weit weg ist das hier vom Hof, wo wir gerade sind?
3-4 Kilometer.
Wir sind hier in so einem Gewerbegebiet. Ich war ein bisschen irritiert, als ich hier hingefahren bin. Ich habe gesagt, ein Gewerbe neben dem anderen und auch ganz sicher keine ökologischen. Und dann bin ich hier eingebogen und das ist so sehr niederrheinisch, ein großes Gebäude. Es sieht sehr hübsch mit Blumen von außen und roter Backstein. Und hier drinnen sind verschiedene Räume. Wir wollten eigentlich diese Geschichte jetzt im Kühlraum erzählen, da bin ich geflüchtet, weil wie kalt ist es da?
Das ist da. Wir haben 3 Kühlräume. Das eine ist der Mobraum, das sind die Molkereiprodukte, da ist es 4 Grad, im Käseraum ist es 6 Grad und im Gemüseraum sind es 8,8 Grad.
Das fanden Sie schon lauschig warm. Ich habe gesagt, nein, hier kann ich jetzt kein Interview führen, dann bin ich morgen krank. Mimose, die ich bin. Deswegen sind wir jetzt weitergezogen in die Küche. Also Sie haben eine große Küche hier, wo Sie zusammen mit Ihren Mitarbeitern auch essen. Auch hier sieht man gestapelte, faltbare, grüne Biokisten. Also man sieht schon, wo wir hier sind. Aber es gibt hier diese Lagerräume und diese Kühlräume, weil hier findet das statt, was eben ihr Hauptgeschäft ausmacht. Hier kommen die Waren hin und werden in diese grünen Kisten verpackt. Was kommt denn da rein?
Das, was die Menschen möchten. Die Biokiste hat den großen Vorteil, nein, das ist falsch gesagt, die Biokiste bietet das, was die Erde bietet. Das ist eigentlich unser Ansatz. Aber es kommt natürlich dazu auch, dass dann Milch und Käse und Brot hineinkommen. Aber alles aus biologischem Anbau, alles möglichst aus der Region. Das, was der Mensch braucht, sich gesund zu ernähren, das kommt da rein.
Wie viele Kunden haben Sie denn?
Nun, das ist ja nicht so, dass jeder Kunde jedes Mal was bekommen darf, aber es sind schon 700, 800, 900 Kunden, die dann immer unsere Lieferungen bekommen.
Die in unregelmäßigen Abständen beliefert werden und dann eben sich das bei Ihnen bestellen, was Sie zum Bedarf brauchen. Gibt es noch dieses alte Prinzip der Abokiste, dass man gar nicht so genau weiß, was man bestellt, damit Sie besser einkaufen können, bessere Preise erzielen können und dann eben auch das ist, was gerade aktuell geerntet wird und so. So hat ja mal die Abokiste funktioniert. Gibt es das noch?
Ja, genau, das Stichwort ist gut. Abokiste ist der alte Begriff, das Abo. Das ist, wie man ein Zeitungsabo bekommt. Und das Abo der Biokiste, das besteht darin, dass meine Gemahlin das Gemüse, das Obst praktisch diese Sortimente zusammenstellt. Sie telefoniert mit den Erzeugern in der Region, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind alles ganz klare Beziehungen mit festen Verbindungen, alles Bioerzeuger. Und dann sagen die, wir haben jetzt noch Radieschen, wir haben Mangold, wir haben jetzt Pak Choi, wir haben Rote Beete. Und dann stellt sie dieses Sortiment zusammen. Daraus werden Rezepte erstellt, die werden gedruckt, die bekommen die Kunden mit in diese Biokiste. Und beim Obst ist es genauso. Der Rolf und die Thea Klostermann ist ein Demeter-Obsterzeuger. Die jagen jetzt den Elsterapfel, der bekannteste, den wir gar nicht gerne anbauen. Das kommt dann alles in die Biokiste als Abo, als Sortiment. Das ist das eine. Das andere ist, dass viele Kunden sagen, ich möchte aber dies und jenes noch oder dies und jenes nicht. Das bieten wir auch.
Viele Menschen glauben, weil Bio-Lebensmittel teurer sind als andere, dass alle Menschen, die in Bio machen, die irgendwie mit Bio zu tun haben, reich sind, weil das ja so teuer ist, das Zeug. Ist das so?
Ich kenne keinen, der reich ist. Vielleicht mag es den irgendwo zu geben. Nein. Ich vermute, dass es den nicht gibt. Die Bio-Szene ist ja noch nicht so alt. Und es sind ja Pionierbetriebe, zu denen wir auch gehören. Und man hat, wie ich eben schon sagte, die Ideale. Und man muss ganz viel arbeiten. Nein, wir sind in der glücklichen Lage. Das ist für uns ganz schön, das sage ich gerade mit dem Biokistenbetrieb. Wir verdienen langsam so viel Geld, dass wir nicht nur von der Hand in den Mund leben. Es ist schön.
Sie sind heute ein mittelständischer Betrieb, würde ich mal sagen. Die Pflanzen waren Ihnen in die Wiege gelegt, das Öko ganz sicher nicht. Die Sendung Menschen im Domradio heute vom Schniedershof und jetzt auch wirklich vom Schniedershof, denn wir sind weggefahren vom Biokistenpackhaus im Industriegebiet zum Hof, dem Schniedershof. Und das müssen Sie sich so vorstellen, dass wir durch richtigen Niederrhein, idyllischen Niederrhein gefahren sind mit jede Menge Kopfweiden und vorbei an grasenden Kühen. Wir mussten über so einen Feldweg fahren, rechts und links Weiden, bis so ein nicht ganz so staatsaufgebauter Hof erscheint, um das mal so zu sagen. Dahinter fließt die Niers. Hier leben Sie seit vielen Jahren, Matthias Mehrholz. Aber hier sind Sie nicht groß geworden. Wir sind jetzt in Ihrer Küche, wo Sie heute mit Ihrer Familie, mit den großen Kindern, die noch da sind, leben. Und Sie selber haben mit Ihren Eltern in einer Gärtnerei gelebt. Im Fragebogen haben Sie schon gesagt, das war ein einziges Abenteuer. Warum war diese Gärtnerei so ein Abenteuerplatz für Sie?
Also es ist natürlich für Kinder faszinierend, wenn einerseits ganz viele Menschen in der elterlichen Betrieb arbeiten, die alle ihre Geschichten mitbringen. Da war auch ein Italiener, Luigi, der sang immer ganz laut. Und ein Spanier, Alfredo oder sowas, der war so ganz kräftig und grob. Und wir hatten den Adri, der war Holländer, der sprach gar nicht so gut Deutsch. Dann kamen LKWs, die brachten Pflanzen an und einer war mal fast umgekippt. Dann musste der Nachbar kommen, musste den rausziehen, die Feuerwehr war da. Also solche Dinge, das war immer unglaublich. Aber man konnte den Weg zur Schule, der sehr lang war, den wir gelaufen sind, und man konnte nicht schnell genug nach Hause kommen, weil immer irgendwas los war.
Also in dieser Gärtnerei sind Sie groß geworden und wir haben ja schon gesagt, Sie setzen Ihre ganze Lebenskraft dafür ein, dass Pflanzen, Tiere, Menschen und Umwelt vor Giften geschützt sind. In Ihrer Kindheit stand das Gift nur so herum, oder?
Ja, absolut. Ja, das versteht man natürlich auch wiederum als Kind nicht. Das muss man erst reifer werden, dass man das vor Augen hat. Es war aber so, dass das ganz normal war. Es stank immer nach irgendwie Bayer. Ich war als Kind mal, das war ein Riesenerlebnis am Rhein. Und da habe ich gesagt, ach, das riecht ja wie zu Hause. Und wir hatten einen Giftkeller. Oh, da konnte man wunderbar drin spielen, so eine rutschigen Holztreppe. Da durfte man natürlich nicht rein. Aber wenn man nicht durfte, dann geht man natürlich gerne rein. Und wir waren ja viele Kinder, auch die Nachbarkinder, beziehungsweise mein Onkel, die Kinder. Oh, es war lebhaft. Und dann in dem ganz dunklen Giftkeller zu spielen, wo es so fürchterlich stank und wo man Mutproben hatte, dass wie lange man das aushält, das war schon spannend. Oder mein Vater hatte immer so eine gelbe Brühe, die er dann der Ärmel aufkrempelte und dann so ein Kanister, so ein Bottich durchrührte und dann in so eine Spritze reingefüllt hat. Und dann hat er gesagt, wir sollen jetzt erstmal draußen bleiben. Und am nächsten Tag waren wir aber auch alle wieder drin, er ja auch.
Ihr Vater ist leider nicht besonders alt geworden und Sie glauben, dass es da einen Zusammenhang gibt mit dem vielen Gift, was es in seiner Gärtnerei gab.
Ja, ich bin mir sicher, heutzutage, er ist jetzt, was sagte Mutter letztens, über 30 Jahre tot, heutzutage jetzt, und ich bin sicher, er beobachtet mich, wird er sagen, ja, das hatte damit zu tun. Aber damals hat er das natürlich nicht behauptet, weil er war auch man muss ein bisschen diese landwirtschaftlichen Epochen sehen. Man hat als Gärtner, als Landwirt Probleme mit Schädlingen gehabt. Wo auch immer das herkam, das konnte man noch nicht so richtig verstehen. Und dann kamen diese Segnungen von Chemie. Ich vergleiche das immer ähnlich wie meine Mutter, die auch gerne mit Waschmittel wusch, was ich heute ablehne.
Weil es so schön weiß wurde und weil es einfach auch schön war, wenn es alles weiß geworden war.
Sowas, genau, das riecht toll und sowas. Also ich finde heute, das stinkt, das riecht nicht mehr toll. Aber naja, wenn man damit groß wird oder werden will, genau.
Nun gab es also viele Menschen, viele spannende Abenteuer, viele Maschinen, es gab viel Gift, aber es war eine Gärtnerei, also gab es ja auch viel Blumen. Was hat es denn mit Ihnen gemacht, dass Sie immer von Blumen umgeben waren?
Ja, das kann man auch ja viel später erst eruieren. Also es ist schon so, die Pflanze, die in die Blüte kommt, ist ja ein ganz besonderer Prozess. Wir stellen uns die ja auch dann gerne auf die Fensterbank, diese blühende Pflanze oder auch eine grüne Pflanze. Aber dieser Werdeprozess einer Pflanze, von kleiner Pflanze bis zur großen Pflanze und dass sie dann in die Blüte auch, das ist ja auch ein Duft, ja, der dann entsteht. Und wenn man 1000 Pflanzen hat, ist es noch viel duftender, als wenn man eine nur im Haus hat. Und das ist schon für Kinder ein besonderer Prozess. Und man sagt, boah, jetzt sind die ja schon so weit und dann konnten die verkauft werden. Ist wieder ein Erlebnis.
Sie hat es erstmal nicht zu den Blumen, sondern zu den Motoren und den Autos gezogen. Sie sind nach der Schule zu Mercedes gegangen, haben da eine Ausbildung gemacht und später dann doch im Betrieb der Eltern gelandet. Und das erzählen wir gleich. Die Sendung Menschen, heute mit Matthias Meerholz auf dem Schniedershof, vom Schniedershof. Matthias Meerholz, Sie leben hier am Niederrhein und Sie sind an den Niederrhein gekommen, als die elterliche Gärtnerei, von der wir eben erzählt haben, umgesiedelt werden musste wegen eines Straßenbaus. Und umgesiedelt werden müssen ist immer ein hartes Schicksal. Aber einen Betrieb umzusiedeln, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Genau das ist Ihren Eltern aber passiert. Die Gärtnerei musste einer Straße weichen und musste anderswo, eben hier am Niederrhein, wieder aufgebaut werden. Sie haben im Fragebogen schon gesagt, für mich als Kind war das kein Schmerz, ich habe das nicht realisiert, aber Ihre Eltern und Ihre älteren Geschwister haben das ja realisiert. War das sehr hart?
Glaube nicht.
Echt nicht?
Aber nein, ich bin mir nicht sicher, müsste ich jetzt meine Mutter fragen.
Aber es war auf jeden Fall ja eine große Aktion, wenn man einen Hof verlassen muss und irgendwo anders wieder aufbauen muss.
Naja, genau, darum war es ja wahrscheinlich nicht so hart, weil man völlig in der Tätigkeit drin war. Das war jetzt ja eine Existenz. Das heißt, das muss ja auch relativ reibungslos wieder weitergehen, damit man auch aufbaut. Aber es hat ja eben diesen, was der Hesse sagte, mit dem Zauber, der da inne wohnt. Und es ist natürlich auch so, aus meiner Sicht natürlich, dass das eine ganz tolle neue Chance auch war. Und vielleicht ist das auch, weil wir ja viele Kinder waren, auf meine Eltern übergeschwappt. Ich weiß zwar, dass mein Vater als alter, tradierter Gärtner mit dem niederrheinischen Gärtnereien nicht so klarkommen. Die waren ihm viel zu groß, das war ihm zu mächtig. Er hat immer eher gesagt, mach das nicht so groß, mach das kleiner. Und da wurde er natürlich von uns Kindern verlacht, weil er da unzeitgemäß war. Das war schon ein Konflikt.
Mach das nicht so groß, hat er gesagt. Und Sie haben ihn ausgelacht. also die Kindergeneration hat ihn ausgelacht und letztlich hat die Kindergeneration recht gehabt, denn der Betrieb war zu klein, um sich an dem neuen Standort wirklich zu etablieren und zu halten.
Ja, also Vater hat recht gehabt, aber er hat auch nur dahingehend recht gehabt, dass er was bemängelt hat, hat aber keine wirkliche Alternative gegeben. Er war schon krank, auch zu der Zeit, vielleicht lag es auch daran. Wir hatten ja schon über das Gift gesprochen. Manchmal war er wirklich tagelang krank oder auch im Krankenhaus und da weiß man nicht, wie weit er das auch alles noch mitbekommen hat, wirklich. Und er kannte auch nicht die neuen Wege, wie man vermarktet. Die waren ja früher anders in seiner Jugend und in seiner Entwicklung, in seiner Gärtnerei. Das hat sich ja radikal geändert und heute ist es noch, ich will es fast grausam nennen.
Das war dann so, dass sich ihr Bruder, der die Gärtnerei eigentlich übernommen hatte, auch überworfen hat. Er ist ausgestiegen. Da ist der Betrieb ihrer Eltern in allerbester Gesellschaft. Die Übergabe an die nächste Generation ist fast immer ein Knackpunkt und der auch eben nicht immer gelingt. Sie waren dann da und haben gesagt, okay, dann steige ich hier ein. Und den Fragebogen haben sie gesagt, ja, das war auch irgendwie ganz schön für mich, weil dann konnte ich von den Autos weg. Das wollte ich nicht ewig machen. Haben sie sich nicht gefürchtet? Ihr Bruder hatte sich im Streit getrennt. Das war nicht finanziell, es war nicht wirklich ökonomisch, was da passierte. Haben sie sich nicht gefürchtet?
Ja, natürlich. Doch, ja. Ja, natürlich. Aber wissen Sie, ich war 23, 24. Das ging ja so ein bisschen ineinander über. Vielleicht war ich dann später auch mit 25 schon so langsam was mehr in der Lage zu verstehen. Ich habe gewusst, was zu tun ist. Und das war eben Gärtnern und das vernünftig zu machen. Und dann hatte ich ein bisschen gelernt. Dann gibt es Lehrbücher. Lesen konnte ich gut und tat ich gerne. Und dann hat man Bücher studiert, hat Freunde gefragt. Und das ist, und ich hatte Erfolgserlebnisse. Es ging sehr gut. Und so macht man weiter.
Sie haben dann weitergemacht. Letztlich ist das Projekt nicht geglückt. Irgendwann mussten Sie mit dem Familienbetrieb Ihrer Eltern Insolvenz anmelden. Da haben wir auch schon drüber gesprochen im Fragebogen. Das stelle ich mir auch sehr unlustig vor, wenn man irgendwie so ein, naja, so ein Lebenswerk irgendwie abwickeln muss.
Ja, da kann ich auch wieder im Nachhinein ganz anders drüber schauen. Ich weiß inzwischen sehr gut, wie viele Gärtner und auch insbesondere Landwirte extrem da leiden mussten, wenn das vielleicht auch nicht so deutlich wird, aber wenn man einen Betrieb hat mit Pflanzen, aber auch noch intensiver finde ich es, wenn man Tiere hat, Kühe im Stall und muss die aufgeben. Ich glaube, da ist extrem viel Schmerz bei, dass man das einfach alles loslassen muss. Das ist wirklich schon so, ja. Das war auch für meinen Vater wohl dieses, aus dem elterlichen Betrieb herauszugehen oder sowas ganz Neues. Das war dann mit über 60 für ihn per Krankheit überhaupt auch nicht mehr möglich, das zu verstehen. Genau.
Also, Sie sind zwar umgesiedelt, aber am Niederrhein hatte das Alte dann letztlich keinen Bestand mehr. Es ist was ganz Neues entstanden. Sie hatten ein Schlüsselerlebnis mit dem ökologischen Landbau. Das erzählen wir in der zweiten Stunde der Sendung Menschen. Aber vorher hören wir das Wort, was Sie uns mitgebracht haben. Und das ist ein Text, der Ihnen gefaxt worden ist, als die Tschernobyl-Katastrophe war. Bis gleich.
Der dritte Engel blies seine Posaune. Da fiel ein großer Stern vom Himmel. Er loderte wie eine Fackel und fiel auf ein Drittel der Flüsse und auf die Quellen. Der Name des Sterns ist Wermut. Ein Drittel des Wassers wurde bitter und viele Menschen starben durch das Wasser, weil es bitter geworden war. Das ist aus Offenbarung des Johannes, Kapitel 8, Vers 10. Und jetzt noch aus der gleichen Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3. Selig, wer diese prophetischen Worte vorliest und wer sie hört und wer sich an das hält, was geschrieben ist, denn die Zeit ist nah.
Am Mikrofon Angela Krumpen und heute sind wir zu Gast auf dem Schniedershof am Niederrhein bei Matthias Meerholz. Matthias Meerholz, als Wort haben Sie uns zwei Verse aus der Offenbarung des Johannes mitgebracht. Und wir müssen unbedingt erzählen, wann Ihnen das in die Hände gefallen ist. Und zwar war das 1986, kurz nach der Katastrophe von Tschernobyl. Sie hatten schon ein Fax und wir bekamen von einem Naturkostanbieter diesen Text gefaxt. Es war sozusagen die Bibelstelle zur Katastrophe. Und dann heißt es ja im Text, Der Name des Sterns ist Wermut. Und jetzt hatte der Naturkostanbieter darunter geschrieben, Wermut heißt Tschernobyl. Wenn man das so hört, denkt man, das ist ein Bild. Aber das ist kein Bild, das heißt so. Ich kann das gar nicht glauben.
Das konnte ich auch nicht. Und ich habe es auch erst nicht verstanden. Ich habe dann dieses, ich weiß es noch genau, wir wohnten da in sehr bescheidenen Verhältnissen mit unseren Kindern, eine kleine Küche, und ich habe das an die Wand gepinnt und diesen Text, und habe dann immer wieder drauf geschaut und gesagt, jetzt musst du doch selber mal da reinschauen in diese Bibel. Da begann eigentlich mein intensiveres Bibelstudium durch dieses, weil wenn man das dann liest, dann denkt man, das verstehe ich alles gar nicht, ich muss das doch mal nachfragen. Und dann gab es natürlich noch kein Internet, man konnte nicht eben googeln. Und dann habe ich eine Bekannte gefragt, die mit einem Russen befreundet war, sie selber sprach Russisch, und ob das denn so ist. Sie wohnten in Berlin, also es ging dann eben über Telefon, und ich konnte diesen russischen Mann nicht selber fragen, und die hat bestätigt, das heißt Tschernobyl.
Ich muss das verstehen. Das russische Wort Tschernobyl heißt auf Deutsch Wermut.
Ja, so habe ich das, genau, so hat der Mann mir das bestätigt.
Das ist der Hammer. Das heißt, Ihnen ist ein prophetischer Text in die Hand gefallen, der irgendwie 3000 Jahre alt ist, aber der exakt auf diese Katastrophe zutraf. Was hat das in Ihnen ausgelöst, dass es einen Text gibt, der 1900 Jahre alt ist und der so, der exakt das erzählt, was später passieren wird?
Ja, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Das hat mir auch da eine Gänsehaut gemacht, weil wenn das so ist, wie das da steht, dann muss ja an diesem Buch, der Bücher, so wird es ja genannt, was mir ein Fremdwort war, obwohl ich katholisch erzogen worden bin, auch Messdiener war und alles. Ich hatte aber keinen Kontakt mit diesem Buch, und außer einen so fragmentarisch. Und wie auch viele andere habe ich mal angefangen, vorne im Genesis anfangen zu lesen, und dann liest man das was weg, wenn man das alles nicht versteht, und auf einmal kommt dann so eine Meldung und da soll so was Wahres für diese Zeit drin stehen. Das war mir kaum glaubhaft, dass das möglich ist, und dann muss man natürlich, wenn man dann ehrlich mit sich ist, das Buch studieren und nicht einfach weglegen, und das habe ich dann gemacht.
Und dann haben Sie sich den anderen Vers aus der Offenbarung auch zu Herzen genommen, wer das hört, muss danach handeln?
Richtig, das die Offenbarung besteht ja aus extrem vielen Bildern, die man schwerlich in das heutige Leben umsetzen kann. Und du liest das und du möchtest es eigentlich immer wieder weglesen, oder du möchtest es auch wieder weiter verstehen. Dann ist man mit sich alleine, dann muss man weiter forschen, weiter fragen. Dann merkt man, es gibt verschiedene Übersetzungen. Es gibt dann, damals hatte ich glaube ich eine Luther-Übersetzung, dann gibt es eine Einheitsübersetzung. Es gibt ganz viele, die ich gar nicht alle nennen kann. Und man merkt, es hat wieder einen anderen Bildgebrauch. Und ich merke, was zum Beispiel viele gesagt haben, Bibel ist doch alles Quatsch. Das ist ja gar nicht Quatsch. Und dann liest man Paulus, man liest den Johannesbriefen, und man ist nur noch berührt über die Wahrheit, die in diesem Buch drin steht. Man ist nur noch, ich war nur noch gewaltig. Und da muss ich weiter dran. Und das ist mir dann auch gelungen. Und ich habe dann ein ganz privates, ganz für mich Bibelstudium gemacht. Und für mich war das genau das Richtige. Ich war auch mal im Bibelkreise. Das war dann, war nicht meins.
Die Sendung Menschen im Domradio heute vom Schniedershof am Niederrhein. Matthias Meerholz, Sie bewirtschaften diesen Schniedershof, und Sie sind groß geworden in einer konservativen Gärtnerei, in der die Blumen mit vielen Giften behandelt worden sind. Heute bewirtschaften Sie einen Ökohof, und das kommt daher, dass Sie als junger Gärtner einem Mann über den Weg gelaufen sind, Albert Lichtenberg, der Sie völlig begeistert hat. Wer war das und warum war die Begeisterung so groß?
Albert Lichtenberg war ein Zierpflanzengärtner, Bluzi heißt das im gärtnerischen Blumenzierpflanzen, und der hatte in Dortmund eine Gärtnerei, die ähnlich strukturiert war wie das, was ich aus meiner Kindheit und meinem Werdegang eben kannte. Diesen Mann habe ich durch einen ganz großen Zufall kennengelernt.
Dem brauchen wir ja nicht erzählen, aber warum war die Begeisterung so groß?
Doch, der Zufall ist gewaltig. Es ist schon so, dass Schauen Sie, ich habe mal diese Erinnerung mit meinem Vater, das habe ich gehabt. Wir haben das auch versucht, eben mit wenig Chemie zu machen, wie es heute viele versuchen. Das will ich den meisten nicht absprechen, dass sie versuchen, mit wenig Chemie zu arbeiten. Aber man kommt total an Grenzen und der Markt fordert einwandfreie Pflanzen. Und das ist ein unglaublicher Zwiespalt. Und dieses Bild vor Augen, dass mein Vater krank wurde mit Chemie und ich möchte auch nicht krank werden, beziehungsweise jeder, wenn er ehrlich ist, merkt das bei sich, dass das ihm nicht gut tut. Diese Chemieanwendung. Und dann, wenn man mit sich dann auch wieder ehrlich ist, dann sucht man nach Alternativen. Und dann habe ich eben glücklicherweise diese Person kennengelernt, die mich durch diesen großen Zufall, wie gesagt, nach Albert Lichtenberg geführt hat. Und auf einmal sieht man da einen Menschen, der schon alt ist. Für mich war er auch weise. Ob er das wirklich war, will ich nicht behaupten. Ich habe ihn nur einmal kennengelernt und habe aber seine Werke gesehen. Und seine Werke waren für mich so umwälzend, so gigantisch. Er hat eine große Gärtnerei geführt mit vielen Mitarbeitern, die mit Pflanzen bestückt war, die extrem gesund aussahen, die... Es war ein Klima in den Gewächshäusern, wie ich es noch nie erlebt habe. Und ich war in sehr vielen Gewächshäusern gewesen. Und auf einmal sehe ich da was, wo ich auch hätte vieles kritisieren können, weil es noch Betontische gab und weil es alte Heizsysteme gab. Aber ich sah diese Pflanzen und ich sah dieses Wohlfühlen und ich empfand das. Und wie die Erde duftete, was ich gar nicht kannte und alles diese Dinge. Ich weiß nur noch, ich bin eigentlich, weiß ich nicht, träumend durch diese Gewächshäuser gegangen. Und dann hat uns dieser Mann sogar noch direkt in sein Wohnzimmer eingeladen. Er hat uns dann Tee und Kaffee gereicht und er hat dann von Sternenkonstellationen erzählt. Und ich habe gedacht, eigentlich ist der doch irgendwie ein bisschen blöd oder so. Aber das kann ja alles nicht, weil das ganze Werk so gigantisch war. Und es waren unglaublich viele Fragen in meinem Kopf, die ich ihm alle gar nicht stellen konnte, weil ich mich auch nicht traute, diesem Mann das zu stellen. Und so sind wir weggefahren von Dortmund.
Und Sie haben diesen Zauber mitgenommen, dass eben Pflanzen ganz anders aussehen können, dass es duften kann, dass das Klima anders ist, obwohl es kein Gift gibt, vielleicht weil es kein Gift gibt. Und Sie haben diese Spur verfolgt. Also ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die irgendwann mal sehr beeindruckt sind und sehr begeistert sind. Das heißt noch lange nicht, dass sie dann in ihrem Leben ganz viel ändern und diese Spur aufnehmen. Was hat gemacht, dass Sie von diesem Mann so begeistert waren, dass Sie selber dann Ihr Leben in diese Richtung ändern wollten und das auch selber ohne Gift und biologisch schaffen wollten?
Ich hatte ja kurz erwähnt, diese Dame, wir haben in Strahlen eine Meisterschule, diese Dame fand ich äußerst attraktiv und die hat mir eben irgendwie von diesem biologisch-dynamischen Landbau erzählt und daraufhin sind wir zu diesem Mann. Und nach diesem Begegnung haben wir, diese Begegnung mit dem Albert Lichtenberg haben wir natürlich weiter darüber erzählt und dann habe ich weiter auf andere Betriebe geschaut und habe gemerkt, es gibt andere. Hier am Niederrhein gab es keinen einen, aber eben weiter weg, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wo wir hingefahren sind, im Kölner Raum waren manche, es gab nicht viele. Aber das war beeindruckend. Und auf einmal lernt man Menschen kennen, die mit einem großen Eifer sich für die Natur, für natürlichen Landbau einsetzen. Das imponiert.
Das hat Ihnen so imponiert, dass Sie das wirklich selber auch machen wollten. Sie haben dann geheiratet, Sie hatten 4 Kinder. Und Sie haben mit diesen Kindern in abenteuerlichen Bedingungen gelebt, um diesen Traum verwirklichen zu können. Und gleich verlassen wir jetzt hier diese Küche und gehen an den Ort, an dem dieses Abenteuer angefangen hat. Die Sendung Menschen heute vom Schniedershof. Am Niederrhein, heute gibt es hier einen Hof. Matthias Mehrholz, als Sie hier angefangen haben, ökologischen Landbau zu betreiben, gab es hier eigentlich irgendwie nur eine Ruine, sage ich jetzt mal ganz dreist. Das hat dazu geführt, dass Sie mit Ihrer Frau und Ihren 4 kleinen Kindern an genau der Stelle, an der wir jetzt hier stehen, ich drehe mich mal um, ich sehe wieder Kopfweiden und ich sehe ein Windräder sehe ich heute und Felder um uns herum und wir stehen vor einer Giebelwand. Und Sie haben hier in einem Wohnwagen gelebt. Und das nicht mal einen Sommer lang, sondern richtig lange. Warum?
Weil wir hatten ja diese Gärtnerei, was wir ja schon erwähnten, in Strahlen. Und das war ja so, dass meine Mutter den aus finanziellen Gründen verkaufen musste. Wir mussten dann irgendwann da raus. Und das war so in den 90er Jahren. Wir waren schon wirklich richtig guter Biobetrieb. Wir, meine ich eben meine Frau auch, meine damals 83 ist meine älteste Tochter geboren, unsere Kinder. 88 meine letzte, meine 4. dann. Und wir mussten irgendwo hin. Und wir haben ganz lange gesucht nach einer passenden Stelle, wo man Bioanbau machen kann. Wir haben dann mit vielen Freunden und extrem wieder Zufall, wie man das so sagen will, Zufall, diesen Hof hier gefunden. Der war aber desolat. Da waren Schweine vorher drin, es war kein Wohnraum drin, das war alles kaputt. Das war, heute würde ich sagen, ich hätte es nicht ausgehalten hier. Damals hatten wir Tatkraft und Eifer. Und wir hatten eine Wohnung in Strahlen, eine Mietwohnung. Auch sehr, sehr einfach, sehr bescheiden, sehr eng. Und für vier Kinder mit einem Kinderzimmer und Kinder immer mit bei uns im Bett. Und was machen? Und dann haben wir diesen Hof hier gehabt und war kein Wohnraum da. Dann hatten wir einen Freund, der hatte einen alten Wohnwagen, so einen größeren wohl mit zwei Achsen. Der hatte keinen TÜV mehr, aber der war noch gut. Und hier war ein altes Schuppendach, wo wir jetzt vorstehen. Und da haben wir den dann drunter gestellt. Das war auch, das Schuppendach war undicht, aber das ging irgendwie einigermaßen. Da haben wir diesen Wohnwagen so hier mit dem Trecker reingeschoben. Einen Trecker hatten wir damals. Und dann haben wir dann hier unter diesem Schuppendach, habe ich so Folien gespannt, dass das einigermaßen abgeschlossen ist. Und Schränke dahingestellt, richtig unsere alten Wohnzimmerschränke und Schlafzimmerschränke, wahrscheinlich von meiner Mutter noch. Und da haben wir mit unseren Kindern drin gewohnt, in dem Wohnwagen. Und dann haben wir uns hier in dieser Scheune, in der alten Scheune, an das hier dran grenzt, eine alte, einfache Küche reingebaut mit Bretterverschlag, mit alten Küchenmöbel, die wir hatten. Und wir waren ja auch mit mehreren Menschen. Ich war ja nicht allein mit meiner Familie, es waren ja auch Menschen, die Interesse hatten, an so einem Hof mitzuarbeiten.
Wie lange hat das gedauert?
Ach, was fragen Sie mich da? Gefühltermaßen 2 Monate, aber wahrscheinlich in der Realität 2 Jahre. Ich weiß es nicht mehr.
Wie macht man das denn? Mit 4 kleinen Kindern in einem Wohnwagen kampieren, eine provisorische Küche haben? Ich meine, die müssen duschen, man muss kochen und sie haben ja gleichzeitig versucht, diesen Hof hier aufzubauen. Das hört sich einfach so abenteuerlich an, dass ich mir das nur ganz schwer vorstellen kann.
Ich habe eine total initiative, tolle Frau und die machte das mit Eifer mit, weil sie wusste, das ist jetzt ja alles an der Sache, das muss so sein. Wir müssen irgendwie diesen Hof gestalten. Wir haben ja dann unsere Erzeugung noch gemacht. Wir haben dann Märkte gemacht, womit wir unser Geld verdient haben und wir waren einfach nur glücklich, dass wir diese Fläche hatten, wo wir für uns das gestalten konnten, ganz für uns. Ja, Sie müssen sich vorstellen, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 30, 33, naja, das musste ja sowas. Naja, dann hat man Initiativkraft. Da musste was geschehen. So, und das war so die Situation, dass wir hier wohnten, in diesem wirklich desolaten Hof mit kaputten Mauerwerken. Und dann kam mein Schwager. Wir haben dann es geschafft, auch mit seiner Hilfe auf diesem Hof in dem alten Schweinestall uns eine Küche und etwas Wohnraum einzubauen. Und der Rainer hat kräftig mitgeholfen und dann war der Wohnwagen frei. Da ist dann dieser Rainer eingezogen in diesem Wohnwagen. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, ich kriege ein bisschen Gänsehaut. Es war dann wirklich so, dass dann Sturm, dass dann Wind war. Wir waren in dem inzwischen umgebauten Schweinestall, auch recht provisorisch, in festen Wänden. Das Dach war noch nicht wirklich dicht, aber es ging alles und die Kinder waren um und einem herum und es hat gestürmt und geklappert und gerappelt, die Bäume rauschten. Wir kommen hier hin und die ganze Mauer aus dem Giebel, wo der Wohnwagen steht und der unter dem Schuppendach stand, das Schuppendach war nur ein einfaches, ganz dünnes Dach, ist auf diesen Wohnwagen draufgefallen. Das ganze Giebeldach ist rausgerissen von dem Sturm auf diesen Wohnwagen, in dem der Rainer lag. Und wir konnten natürlich nur noch die Polizei anrufen und die Nachbarn und es kam ganz schnell ganz viel Hilfe und alle haben geguckt, dass sie diese Steine raus. Und wir haben eigentlich gedacht, der Pastor kam, der Rainer lebt nicht mehr. Man konnte diesen Rainer rausziehen. Der Rainer hat überlebt. Der ist ja natürlich im Krankenhaus. Der hatte, wie nennt man das, nur kleine Blessuren. Der war gar nicht, ja, der hat das überlebt. Und das war für den Rainer ein besonderes Erlebnis für uns alle.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen im Domradio ist Matthias Mehrholz vom Schniedershof am Niederrhein. Und wir laufen über diesen Hof, der ganz unterschiedliche Gesichter hat. Und wir sind vor den Nachrichten da stehen geblieben, an dem Ort, wo Ihr Wohnwagen gestanden hat, in den ersten Jahren, wo Sie mit Ihren 4 kleinen Kindern hier gelebt haben, um sich den Hof dann aufzubauen. Jetzt sind wir weitergegangen über einen Kiesweg und dann über eine Obstwiese mit Pflaumenbäumen und Apfelbäumen und sind jetzt an einem Ort, hier scheint die Sonne, die Nachmittagssonne, wir sitzen auf einer Veranda, über uns so ein Plastikwellblech und hinter mir ist ein Container und das Ganze nennen Sie Haus Marlin. Wo sind wir denn hier?
Haus Marlin ist ein ursprünglich als Hühnerstall gedachter Container, der auf Baustellen stand und der umgebaut wurde von meinem Sohn, von uns allen, für meinen Sohn.
Und der heißt Marlin und deswegen ist es Haus Marlin. Es ist wirklich auch ein echtes Haus, es ist ein großer Container, es hat zwei Zimmer, es gibt eine kleine Küchenzeile, es gibt diese wunderbare Veranda, es gibt davor einen Feuerplatz. Man hat das Gefühl von einem Garten, so als wenn er für sich alleine steht, mit Blick auf die Niers, dieser kleine Fluss, der hier fließt. Alles ganz wunderbar. Und das ist jetzt über 30 Jahre, dass Sie hier leben. Sie haben erzählt, dass Sie diesen Schniedershof zusammen in einer Gemeinschaft aufgebaut haben. Das fing ja schon damit an, dass Sie diesen Hof überhaupt nur kaufen konnten, weil Sie einen Verein gegründet haben und viele Menschen Geld gegeben haben, damit Sie eben hier ökologischen Landbau betreiben können. Ich finde, Haus Marlin ist wie so ein Symbol dafür. Hier lebt jetzt auch eine Künstlerin. Der Sohn ist zum Studium unterwegs. Das heißt, Sie stellen das immer zur Verfügung, was Sie da haben. Diesen Verein, dass Menschen zusammenkommen müssen, um das überhaupt zu ermöglichen. Hat das getragen oder hat das viel Streit gegeben? Wie war das mit dieser Gemeinschaft und diesem Verein?
Gemeinschaftsbildung bringt immer Auseinandersetzung und auch Unstimmigkeiten und auch abends unfriedlich ins Bett gehen. Das ist uns auch nicht immer gelungen. Nein, das bringt das auch. Aber das war notwendig für unsere ganzen Entwicklung, dass das auch so entstehen konnte.
Wie haben Sie das denn gemacht? Also so ein Pioniergeist und wir machen was zusammen und einen alten Hof aufbauen. Da sind Sie ja nicht die Einzigen, die auf diese Idee gekommen sind. Aber all diese Jahrzehnte später gibt es diesen Hof. Er ist ausgebaut, das Wohnhaus ist gebaut. Andere Leute haben hier Wohnraum gefunden. Wie haben Sie das denn gemacht, dass Sie durchgehalten haben? Ich glaube, die Qualität liegt im Durchhalten. Aber wie ging das?
Ja, das stimmt durchaus, Frau Krumpen. Das Durchhalten ist im Nachhinein natürlich auch immer wieder schwierig, aber das zu betrachten, wie war das eigentlich? Aber es ist irgendwie gelungen. Die Tatkraft war groß. Ja, wir haben es geschafft.
Gab es nie den Moment, wo Sie gedacht haben, jetzt ist fertig, jetzt geben wir auf und ich suche mir irgendwo eine Anstellung und wir ziehen wieder eine Wohnung und gut ist?
Das gab's absolut. Das war, dass man will gemeinschaftlich was bauen. Wer kennt das nicht? Schon alleine, wenn man eine Ehebeziehung macht und der eine möchte da die Wohnung so haben, der andere so. Und natürlich gab's, je mehr man sich vornimmt, Riesenhof, je mehr Konflikte gab's. Wir hatten Riesenkonflikte, zum Beispiel, wie der Hühnerstall eingerichtet wird und wie das gebaut wird. Und da gab's Streit, dass noch manche wieder weggegangen sind. Und das ist auch die Frage, hat jemand mehr zu sagen als der andere? Das waren Riesenbewegungen, die wir da hatten. Und ich will auch nicht sagen, dass wir das gut gelöst haben.
Es gibt so ein Sprichwort, bei Geld hört die Freundschaft auf, so heißt es. Aber Sie haben sich ja auch geldmäßig zusammengetan. Das heißt, das Konfliktpotenzial muss doch eigentlich noch größer gewesen sein.
Dieser Satz wurde viel oft, dass dann die Freundschaft aufhört bei Geld. Aber eigentlich fängt sie da an. Weil Geld ist das gemeinsame Mittel, was wir miteinander austauschen. Und es sollte der Mensch in der Lage sein, dass er dann mit diesem gemeinsamen Mittel sorgsam umgeht, um das den anderen zur Verfügung stellen. Das ist ja heute ein Übel in unserer Weltwirtschaft, dass manche über extrem viel Geld verfügen und es sein müsste, dass es den anderen, die Initiativkraft haben, zur Verfügung steht. Das sollte sein. Das haben wir geübt.
Ganz am Anfang in der Sendung waren wir an dem Ort, wo Sie Ihre Biokisten packen, denn so hat es sich entwickelt, dass Sie davon leben können. Ihr Haupterwerb ist, dass Sie Biokisten für Ihre Kunden zusammenpacken. Und da haben Sie gesagt, die Biokisten haben uns ermöglicht, dass wir nicht mehr von der Hand in den Mund arbeiten müssen. Wann hat das angefangen, dass Sie sich existenziell mit Ihren vier Kindern ein bisschen entspannen konnten und wussten, jetzt leben wir nicht mehr von Sozialhilfeniveau?
Ja, jetzt muss ich an meine Gemahlin denken, meine Frau. Sie wird vielleicht heute noch so sagen, naja, es ist ja noch nicht so, dass alles gut geht. Aber es ist schon so, dass wir nicht mehr am Existenzminimum nagen. Nein, es ist sogar so, dass wir versuchen, mit dem erwirtschafteten Geld gut zu gestalten, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Das ist eine riesige neue Aufgabe geworden.
Der Wind geht hier durch diese Veranda, deswegen hören Sie im Hintergrund ein bisschen die Gräser rauschen, denn wir sind mit der Sendung Menschen an den Niederrhein gefahren, auf den Hof von Matthias Mehrholz, auf den Schniedershof. Matthias Mehrholz, jetzt haben wir so viel erzählt, wie Sie das in den letzten über 30 Jahren geschafft haben, aus dieser Ruine einen Hof zu machen, einen Lebenserwerb für sich, Ihre Familie, die vier Kinder zu schaffen, eine Gemeinschaft zu haben, die diesen Hof trägt, denn alleine hätten Sie das finanziell gar nicht gekonnt. Und Wir haben erzählt, wie sie es geschafft haben, durchzuhalten. Und wenn ich da drauf gucke, dann sehe ich eine ganz hohe Leidensbereitschaft, eine ganz hohe Selbstaufopferung, damit Menschen biologische Lebensmittel haben können. Denn ich kann nur in den Bioladen gehen und einkaufen, weil es Menschen gibt, die biologisch anbauen. Dann auch noch bereit zu sein, für so wenig Geld zu arbeiten, das muss ja eine ganz hohe Motivation, eine ganz hohe Überzeugung folgen. Also eine große Leidenschaft, die eine große Leidensbereitschaft mit sich bringt. Was ist das für eine Überzeugung?
Die Überzeugung speist sich aus der Erkenntnis, dass man die richtigen Dinge tut. Und aus dieser Erkenntnis dann zu handeln. Also ich nehme wahr, dass ich da etwas tue, was anscheinend richtig ist, was auf Gegenliebe stößt. Zum Beispiel muss ich immer diese Menschen loben, mit denen wir unsere Sachen verkauft haben, die bereit waren, diese Preise zu bezahlen, die uns unterstützen, auch weit, auch über ihren Einkauf häufig hinaus. Und man erkennt, da sind Menschen, die schätzen diese Arbeit und man erkennt, dass die Natur die Arbeit schätzt.
Sie haben erzählt, dass Sie während der Katastrophe von Tschernobyl ein Fax bekommen haben mit einem Vers aus der Offenbarung. Und das hat so genau gepasst zu der Katastrophe, die passiert ist, dass Sie ein eigenes Bibelstudium angefangen haben. Wenn wir jetzt erzählen, mit welcher Aufopferungsbereitschaft Sie das alles hier betreiben, hängt das damit zusammen, mit Ihrem Bibelstudium, damit, dass Sie das nicht nur in der sichtbaren Welt verorten, was Sie tun?
Absolut. Wenn in der Gelegenheit kommt, sage ich, Christus hätte sich auf jeden Fall biologisch ernährt. Christus wollte, dass die Natur geschützt ist und nicht, dass sie malträtiert wird. Also jeder, der redlichen, christlichen vielleicht Glaubens ist, sollte das bedenken. Christus hätte sich biologisch dynamisch, sage ich sogar, ernährt. Der Demeterlandbau ist ja noch eine Erweiterung. Und wir haben das erkannt und wir meine ich, meine Frau, die Menschen um uns herum. Und wir haben auch in der Pädagogik ganz stark das danach gehandelt, was wir aus der Bibel erfahren haben.
Warum? Jetzt muss ich mich schütteln, weil hier Bienen rumfliegen oder Wespen, keine Ahnung. Bienen. Warum glauben Sie, dass Christus sich biologisch ernähren würde?
Christus hat sich in die Natur hingegeben. Das ist, wissen wir ja, auf Golgatha und nach dem Begräbnis ist er in die Erde hineingegangen. Er ist verwoben mit der Erde. Wir sagen, wir bearbeiten den Leib Christi. Christus möchte, dass die Menschen diese Erde pflegen und hegen. Er möchte, dass sie sich auf dieser Erde wohlfühlen. Und er möchte nicht, dass sie belasten und er möchte auch nicht, dass die Erde zugrunde geht. Er hat ein ganz großes Interesse daran, dass wir die gute Arbeit für diese Erde und für den anderen Menschen tun.
Was wünschen Sie sich noch, wenn Sie hier sitzen in der Nachmittagssonne im Herbst auf der Veranda Ihres Hauses Marlin? Was wünschen Sie sich noch, was an diesem Ort hier passieren soll?
Oh, es wird hier noch ganz viel geschehen. Da bin ich von überzeugt, absolut von überzeugt. Christus, die Engelwesen, wie man das nennen möchte, das ist ganz individuell, arbeiten intensiv mit uns und sie haben uns schon so viel gebracht. Und das ist endoffen, was da noch alles geschieht. Viel mehr Menschen noch. Die Idee ist, mit alten Menschen noch mehr zusammenzuleben. Wir sind mal weiter.
Dann danke ich Ihnen erstmal, dass Sie so viel Zeit heute für uns geopfert haben und in der Zeit nicht auf dem Hof wirtschaften konnten. Und dass Sie uns so viel erzählt haben und haben teilhaben lassen an Ihrem Weg. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie weiter von dieser Kraft beschützt werden und weiter das tun können, was Sie tun wollen. Von Herzen wünsche ich das. Und ich wünsche genauso, dass alle, die eingeschaltet haben und zugehört haben, sich inspiriert fühlen, von dieser Kraft seiner Überzeugung zu folgen und auch die Preise dafür zu bezahlen, die man dann eben hat, um eine ähnliche Ernte einzufahren. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.